Wir starten jetzt einfach mal hier und los geht's.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
Music Commerce mit Sven Schoderböck.
Wer fängt an? Mach ich das mal, ne?
Yes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Wir haben lange drum gekämpft, jetzt hat es endlich geklappt. Wir begrüßen Sven Schoderböck heute ganz herzlich bei uns im Podcast der digitalen Originale. Hallo Sven.
Hallihallo, schön mit euch zu reden. Freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, also hinter dir steckt ja irgendwie schon eine ganze Menge bemerkenswerte Karriere und ich glaube auch das eine oder andere noch nach, was vor dir liegt. Da werden wir heute mal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle grasen, teilweise auch in den eigenen Vergangenheiten landen, zumindest was Olli betrifft auch. Ich fange mal ganz trivial an. Was passiert mit dir, wenn du unterwegs bist und im Radio die ersten Takte von Smoke on the Water oder Stairway to Heaven laufen?
Ach, du, da habe ich mittlerweile total dickes Fell dagegen. Also blende ich aus. Ganz ehrlich, blende ich aus.
Das spricht für dich. Du wohnst jetzt in Hamburg, ne? Das habe ich richtig verstanden, oder?
Genau.
Lebensmittelpunkt, genau. Hamburg ist ja auch der Nabel der E-Commerce-Welt, gemeinsam mit Berlin oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dazwischen. Wenn man so richtig in Sachen Weltmarktführerschaft schaut, dann landet man in Treppendorf, zumindest was eine spezielle Nische betrifft. Wie kommt das denn eigentlich?
Genau, in Treppendorf ist Thomann. Thomann ist weltgrößter Versender für Musikinstrumente, Licht- und Tonequipment. Treppendorf ist relativ easy, weil es ist die Heimat, der Familiensitz der Familie Thomann, schon immer gewesen. Dort war früher die Thomann Farm. Und aus dem Wohnzimmer der Familie Thomann hat sich irgendwann das Musikhaus Thomann eben entwickelt. Und seitdem ist es dort. Der Standort ist auch an sich nicht schlecht. Vor allem, wenn du viel Logistik machst, weil halt die Grundstückspreise doch recht niedrig sind. Die Mitarbeiter sind fleißig, ehrlich und einfach auch liebe Kerle. Ein einziges Problem ist halt, so ein bisschen halt digitale Talente dorthin zu bekommen, ist eine Herausforderung.
Da kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss man wahrscheinlich für den einen oder anderen, der nicht unbedingt so ganz im Bereich Musik und Musikinstrumente unterwegs ist, vielleicht so diese Dimension nochmal klar machen. Also richtig ist sicherlich, das ist mal irgendwie so ein ganz normales Musikgeschäft gewesen, ne, Thomann?
Exakt. Richtig. Also als ich angefangen habe, 1996, war es ein Musikladen mit Einzugsgebiet. Also war ein ganz wichtiger Begriff früher, heutzutage völlig irrelevant. Es gab ein Einzugsgebiet, dass die Leute halt im Umkreis von 150 Kilometern sich ins Auto gesetzt haben und Geld hing schon so halb aus der Tasche raus und sind dann dorthin gefahren und haben halt versucht, einen guten Deal zu machen. Versand hat gerade in den Kinderschuhen gesteckt, noch mit knapp 10 Paketen pro Tag, die die Chefin und unser erster Azubi damals verschickt haben. Und genau, E-Commerce war noch nicht existent, beziehungsweise den Begriff gab es zwar, aber er war so ein bisschen verpönt, weil das Internet halt noch nicht kommerziell war. Und vorher gab es BTX, der Hans Thomann war da auch so ein bisschen dann gegen das Internet, weil er bei BTX schon irgendwie Geld verloren hatte. Also sehr, sehr spannende Zeit, aber halt überhaupt nicht vergleichbar zu heute.
Das ist ganz lustig, da werde ich jetzt auch mal direkt mit einhaken, weil da ist natürlich auch unsere gemeinsame Vergangenheit, wo du jetzt gerade von dieser Vergangenheit sprichst, Thomas. Also ich muss dazu sagen, ich habe damals bei Jellinghaus in Dortmund gearbeitet, also im Musikcenter, haben wir ja schon drüber gesprochen, JMS, das ist die Studioabteilung gewesen. Ich habe im Musikcenter gearbeitet, habe damals da die Synthesizer-Abteilung geleitet und das war genau diese Aufbruchszeit, also wo Thomann, das Kataloggeschäft war ja zu der Zeit bei euch schon ein sehr, sehr großes, ihr hattet also schon einen recht dicken Katalog, dann gab es glaube ich in Köln, wie hieß das Ding, Musikstore glaube ich, Musikstore genau. Köln war noch ein fetter.
In meinem Fall. Wir hatten nie einen Katalog, Produktiv und Musikstore.
Ach, Produktiv, ja genau, Produktiv. Lokomotiv und Musikstore, genau. Die waren gerade im Kataloggeschäft und im Versandhandel ging das auf einmal los bei denen. Und dann in meinem speziellen Falle gab es noch das Synthesizer-Studio Bonn.
Genau.
Weiß nicht, ob du dich auch an die noch erinnern kannst.
Na,
die
waren logisch, auch recht, Dirk
Martin die waren ist, auch, ja, total. Ja, der absolut.
Der macht Lektorat also, für einige unserer Websites. Ein
ganz lieber Kerl. Ist ja lustig, ja. Auf jeden Fall, das war so die Zeit und es ging gerade so los. Wir haben gerade schon ja im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Dann kam so die erste CompuServe-Site, ne, also wo ich dann mit Yellinghorst das erste CompuServe-Musikforum eröffnet habe. Ja, und dann kam ja irgendwann mit AOL, das war ja so das für den im Massenmarkt, so der erste Bereich, wo dann so die Seiten online gingen. Also es war wirklich tatsächlich eine spannende Zeit. Und wie gesagt, euch kannte man von, wie soll ich das beschreiben, von diesen Flohmärkten und sowas alles, ne? Also ihr habt ja immer sehr viel Werbung gemacht, um die Leute aus diesem, was du gerade schon sagtest, Einzugsgebiet irgendwie ranzuholen, die Leute. Mhm. Ne? Also das Problem hatten wir natürlich jetzt nicht, weil wir in einer Großstadt waren, aber naja, aber bei euch hat sich das ja eine ganz andere Richtung entwickelt.
Also meine erste Begegnung war irgendwie, glaube ich, so um die Jahrtausendwende. Irgendwie da wart ihr auch noch irgendwie auf so einem, ja, was ist das gewesen? Eine E-Commerce-Shopping-Mall oder eine Plattform oder so? Irgendwie wart ihr in so einem Kontext, glaube ich, mit einer ganzen Reihe von anderen Online-Händlern da noch irgendwie unterwegs.
Ja, unser Host, der damals auch den ersten Shop programmiert hat, war Netzmarkt und das war tatsächlich
ja, genau,
so ein Internetkaufhaus. Und wir waren halt da im Kontext von diesem Internetkaufhaus, sechster Stock Freizeit, war Thomann mit der ersten Website damals. Und Netzmarkt wiederum ist inzwischen eine Tochterfirma von Thomann, haben wir gekauft vor 3-4 Jahren und die machen jetzt für uns halt die ganze Infrastruktur.
Das ist nee, lustig. Ich habe ja mal versucht, in der Zeit Shop-Lösungen zu verkaufen und ich weiß, dass, also bei euch haben uns immer die Zähne ausgebissen. Ihr habt also wenig Schwierigkeiten mit technischen Themen gehabt, glaube ich so. Ne? Also wenn man zu euch gekommen ist, hat gesagt irgendwie, hey, da gibt's doch Intershop oder Hybris später oder ähnliches. Das hat euch eigentlich nie so richtig gejuckt, weil ihr von vornherein da sehr individuell unterwegs wart im Grunde. Ne?
Jo, wir haben halt einen eigenen Shop, einfach weil halt auch unser Sortiment sehr speziell ist und als wir damals die wichtigsten Entscheidungen halt getroffen haben, beziehungsweise ich, gab es halt auch nicht wirklich was Gutes zu kaufen. Also Intershop fand ich nicht gut, einfach technisch. Ja. Hätte er auch unser Sortiment nicht ordentlich abbilden können. Und die anderen Sachen waren so ein bisschen wackelig und hätten auch die ganzen Produkte nicht handeln können, die Internationalisierung nicht handeln können. Genau. Und ich bin halt selbst Entwickler, deswegen war es auch so ein bisschen Entwicklerehre, dass ich halt einen eigenen Shop bauen wollte. Hätte ich jetzt heute auch nicht mehr so gemacht, aber war damals halt, denke ich, schon die richtige Entscheidung. Und wir sind auch echt immer noch froh, dass wir halt einen eigenen Shop haben und den anpassen können an alles.
Vor allem keine Lizenzgebühren, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein mega Explosionsbetrag bei der Menge an Artikeln. Ja.
Das ist richtig. Was habt ihr denn besser gemacht an der Zeit sozusagen als jetzt Music Store, Musikproduktiv und Co.? Was würdest du denn sagen so aus der Rückschau?
Naja, es war halt schon ein bisschen so die DNA, dass wir uns immer ein bisschen extra anstrengen mussten, überhaupt Kunden zu bekommen, weil Music Store ist halt in Köln, der hat halt eh immer Laufkundschaft, ist in seiner Gegend eh der Größte. Ne? Da hast du eine andere Selbstwahrnehmung als ein Laden, der halt quasi für jeden einzelnen Kunden irgendwo kämpfen muss, dass der kommt. Und das war halt bei uns so ein bisschen in der DNA drin. Ich glaube, was wir besser gemacht haben, ist, dass wir halt von Anfang an versucht haben, auf Logistik zu setzen, von Anfang an versucht haben, das größte Sortiment, die besten Preise und halt auch die beste Produktdarstellung zu haben. Ich weiß noch, wie ich gekämpft habe damals dafür, dass wir wirklich für jedes Produkt ein Bild auch auf der Website haben und dass halt auch die Website schnell ist und dass hier auch mit jedem Device bedienbar ist und so. Und das sind Sachen, die waren damals nicht immer selbstverständlich. Aber wir wussten halt, dass wir Kunden haben, die da stundenlang auf der Website rumstöbern und denen wollten wir einfach ein cooles Erlebnis bieten. Und die Kunden, die sind zu Fans geworden, haben uns weiterempfohlen, haben auch Thomann halt in die Band reingebracht und auch den Nachbarn und wem auch immer gefragt hat, eben immer Thomann empfohlen und so haben wir, sind wir halt zu dem Category Killer geworden in dem Bereich.
absolut. Also ich sag mal, Produktiv hat ja ein ähnliches Problem will ich jetzt nicht sagen, aber die sitzt ja auch in Ibbenbüren. Das ist ja auch, sagen wir mal, eher ländlich, ne, und auch hatten auch diese Einzugsgebietkämpferei. Die haben halt eben sehr stark auf das Kataloggeschäft gesetzt, ne. Die sind auch sehr spät erst ins Netz eingestiegen. Da wart ihr schon zu dem Zeitpunkt sehr viel weiter, ne.
Ja, die haben auch den Fehler gemacht, dass sie halt auf Franchise gesetzt haben, und Franchise und E-Commerce ist halt so ein bisschen im Konflikt.
Definitiv, weil du musst dann immer, hast du vollkommen recht. Also du kannst nicht zentral anbieten, das ist das Problem. Ne? Dann hast du die Franchiser, die wollen mitverdienen und so weiter, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Nein, er hat genau zur richtigen Zeit genau den richtigen Dreh gehabt, um genau jetzt so erfolgreich zu sein. Wahnsinn.
Jetzt haben wir heute so Themen groß, ich weiß nicht, OMR ist ja noch nicht so lange her, können wir auch noch drüber sprechen, aber alle Welt redet von Storytelling, Content Marketing und so. Da wart ihr auch eigentlich extrem früh dabei, dass ihr sehr schnell erkannt habt, okay, lass uns irgendwie alle wichtigen Argumente und Inhalte, die es dann zu so einer Kaufentscheidung braucht, irgendwie direkt bei uns aufsetzen oder so. Ne?
Genau, also es war halt so, dass wir irgendwann auch gemerkt haben, dass wir keinen Tech-Krieg gegen irgendwen gewinnen können. Und dafür haben wir einfach zu wenig Leute, aber wir können halt mit Produktliebe punkten. Wir haben alles auf Lager gehabt, also jedes Produkt, das bei uns auf der Website ist, führen wir auch, und fast alle Produkte sind auch wirklich lieferbar. Du kannst jetzt ins Auto steigen, kannst nach Treppendorf fahren, und wenn verfügbar steht auf der Website, kannst du auch das Produkt in Treppendorf jetzt ausprobieren. Und wir haben halt versucht, mit Produktdarstellung, Produktliebe zu punkten, haben großes Netzwerk an Musiker-Websites hochgezogen, inzwischen auch viele YouTube-Kanäle, Foren und so. Und haben es halt dadurch geschafft, den Kunden halt, die in ihrer Freizeit sich halt mit dem Thema beschäftigt haben, die Produkte nahezubringen auf eine Art und Weise, dass sie halt keine anderen Fragen mehr hatten, auch nicht mehr in einen normalen Musikladen fahren mussten, um die Sachen auszuprobieren oder anzufassen. Das war früher aber wirklich ein Riesenthema, dass viele gesagt haben, ich würde nie was über einen Versand kaufen, ohne es vorher in der Hand gehabt zu haben. Aber durch die Möglichkeiten des Internet mit 360-Grad-Bildern, mit User-Bewertungen, mit Geld-Zurück-Garantien und so weiter, haben wir halt den Leuten so die Bedenken genommen. Und dann sind sie so lange auf unseren Websites rumgesurft, bis alle Fragen beantwortet waren und sie halt bei uns kaufen konnten. Das war schon super. Und weil du gesagt hast, Storytelling, klar, wenn du mir vor 5 Jahren das Budget gegeben hättest, irgendwie für 5 Mitarbeiter hätte ich 5 Entwickler eingestellt, aber mittlerweile würde ich auch sagen, dann stelle ich lieber 3 Leute, die Storytellen können, die Content createn können, die Menschen emotional erreichen können, ein und nicht mehr nur Entwickler. Weil es halt jetzt auch irgendwo so ein bisschen Zeitgeist, dass du Flagge zeigst, dass du eine Geschichte erzählst, dass du deine Werte vertrittst und so weiter. Hat sich einfach auch die Welt cool geändert und das Internet auch ein Stück weiterentwickelt. Bisschen weg von purer Technologie.
Ich würde nochmal auf das ganze Thema unser aller E-Commerce-Gegner Amazon eingehen. Ist das für Thomann auch ein Thema?
Klar, Amazon ist für jeden Thema. Aber für uns ist es jetzt kein wirklich harter Wettbewerb, sondern halt eher so die Messlatte, der DAX, der die Regeln festlegt im E-Commerce. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag mit Amazon um Marktanteile kappeln. Das ist nicht so.
Das ist mir überhaupt aufgefallen. Also wenn man jetzt mal bei Amazon so, also du weißt ja selbst, in der Musikbranche ist es ja streckenweise schon sehr speziell. Bei Musikern, da ist Amazon auch gar nicht gut aufgestellt. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, in diese Nische wollen sie gar nicht rein, weil sie halt einfach auch schon zu gut besetzt ist. Oder ist das vielleicht nur ein Gefühl?
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke schon, dass Amazon in jede Nische rein muss, weil Amazon dafür kämpfen muss, dass jeder Verbraucher da draußen, wenn er was kaufen will, nicht bei Google danach sucht, sondern bei Amazon. Mhm. Und solange es Nischen gibt, die Amazon nicht besetzt, suchen auch die Leute bei Google und kaufen dann woanders. Insofern hat schon Amazon ein großes Interesse, auch unseren Bereich sich einzuverleiben. Mhm. Aber unsere Produkte sind halt einfach scheiße kompliziert. Also wir führen Produkte, da verkaufen wir ein Exemplar alle 2 Jahre. Ja. Viele unserer Produkte sind aus organischem Material, die verziehen sich auf Lager. Ne? Ja. Die muss ein Spezialist, muss die auspacken, muss die justieren, einstellen, muss die prüfen, bevor die an den Kunden rausgeschickt werden können, sonst sind die nicht spielbereit. Ja. Und sowas kann nicht jeder handeln. Ne?
Ja. Also
es ist kein Spaß teilweise. Dann haben wir halt Lieferanten, die sind auch nicht wirklich vorbereitet auf knallharte Lieferantenverträge von Amazon. Das sind teilweise wirklich Boutique-Werkstätten. Und die sind eigentlich froh, wenn sie einen Händler haben, der die Komplexität des Endkunden komplett abnimmt. Mhm. Und genau, da ist, glaube ich, unsere Branche schon ein harter Tobak für jemanden wie Amazon oder jeden anderen Marketplace. Also Amazon macht einen super, super Job.
Absolut.
Ja. Ist nicht so, dass die in irgendwas, was sie tun, nicht gut wären, aber nee. Es ist schon speziell, das, was wir da verkaufen. Und ich sage jetzt mal, es gibt mit Sicherheit Kategorien, die einfacher zu handeln sind.
Ja, ich glaube auch dieser Entscheidungsprozess dann eigentlich, dieser Kaufprozess eurer Kunden, das ist wahrscheinlich auch nichts, was jetzt auf den Amazon Business Case zugeschnitten ist, weil es ist ja ähnlich, wie du sagst, also da steckt man ja unter Umständen schon mal Stunden bei euch in die Recherche, dann geht man nochmal schwanger, vergleicht noch 2-3 Mal, kommt wieder und
exakt. Ich
denke auch so.
Ja, exakt.
Da werden die dann wahrscheinlich aussteigen an irgendeiner Stelle ein Stück weit.
Ja.
Ihr geht ja sogar als Multi-Channel irgendwie durch, ne? Also das wollte ich gerade, weil es gerade reinpasst. Das finde ich auch bemerkenswert. Ich meine, eigentlich denke ich, die Kräfteverhältnisse sind ja doch in Richtung E-Commerce recht klar verteilt, aber nichtsdestotrotz kriegt man ja auch immer wieder mit, was auch dieser Standort dann letzten Endes in der Musikwelt bedeutet, dass da Leute Pilgerfahrten unternehmen und ähnliches und ihr dann ja auch sehr, sehr anfassbar seid eigentlich nochmal, obwohl das meiste eigentlich komplett digitalisiert stattfindet.
Genau, das ist halt so ein bisschen Disneyland für Musiker. Die Leute kommen da gar nicht mehr so wirklich zum Kaufen hin, aber wollen halt eine schöne Zeit verbringen, einen Überblick finden über ihre Kategorie. Und da kommen ganze Bands oder Busse mit Blaskapellen, Musikschuhen oder so, kommen da mal einen Tag und wollen einfach einen Tag dort verbringen. Man sieht es ja auch in Social Media. Sieht man ja sehr, sehr viele Videos vom Standort. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen so Fame. Wenn man da mal in echt hinkommt und das dann vor Ort sieht. Genau. Ist eigentlich, glaube ich, mit einem normalen Ladenerlebnis gar nicht mehr so vergleichbar.
Mhm. Nein, ich glaube, das ist aber auch der Branche geschuldet, ne? Also ich denke mal, also ein Musikinstrument selbst mal anzufassen, zu spielen, zu fühlen. Das sind so viele Dinge zu hören. Also da werden ja sehr, sehr, sehr viele Sinne angesprochen, die es braucht. Und dann ist sowas natürlich perfekt, ne? Und es ist ja, also komischerweise bei Klamotten, ich meine, man muss dazu sagen, bei Klamotten ist es jetzt so, dadurch, dass die ganzen E-Commerce-Dienstleister jetzt irgendwie kostenlosen Rückversand oder sowas anbieten, was ja gerade scheinbar auf dem Weg der Kippe ist, zumindest bei den ein oder anderen größeren. Das ist ja bei Musikinstrumenten nicht ganz so einfach, ne? Und da spielt auch, glaube ich, eine sehr große Emotion eine Rolle, ne? Also jetzt bei Gitarren ja speziell, ne? Das ist ja auch ganz krass, ne? Dass man das Ding einmal anfassen will, einmal spielen will und fühlen will und so. Also finde ich schon gut, dass es das so gibt und dass es nicht rein digital funktioniert. Ich habe mal eine Frage. Du bist ja jetzt vor kurzem erst bei Thomann ausgestiegen. Habe ich das richtig verstanden?
Ab 25 Jahren vor allen Dingen. Ne?
Das wäre jetzt der zweite Punkt gewesen. Nach 25 Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und knacken der Milliarden Umsatzgewinn.
Ihr sagt das jetzt, als wäre ich alt.
Nein. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir sind in einem Alter. Also alles gut. Also wir sind alle alt, wenn man das denn so nennen will.
Okay. Ja, genau. Also ich habe Ende letzten Jahres aufgehört dort, habe zwar noch ein kleines Freelance-Mandat, berat noch strategisch und mache noch ziemlich viele Data-Themen, weil es einfach vieles gab, was ich niemandem übergeben konnte. Da habe ich noch ein Jahr dran gehängt jetzt, mache einen Tag die Woche. Aber ansonsten habe ich gesagt, will ich mir mal andere Sachen anschauen. Ich war jetzt einfach sehr, sehr lange in dieser Bubble, was cool war, habe sehr viel gebaut, aber habe halt auch gemerkt, ich habe da irgendwie alles erlebt und alles gesehen. Und es gibt so vieles, was ich noch nicht gesehen habe und noch so vieles, was ich was ich spannend finde und was mich neugierig macht. Und da beschäftige ich mich jetzt gerade damit. Und es ist eine mega spannende Zeit für mich persönlich auch. Mhm. Also bin da mega happy auch mit der Entscheidung. Mhm. Genau.
Ich fand diesen Ansatz also ganz spannend. Also ich habe jetzt auch eigentlich gemutmaßt, so ein Stück weit ist die Geschichte dann wahrscheinlich für dich an der Stelle jetzt erstmal zu Ende erzählt. Aber dann ging es ja los, dass du gesagt hast, irgendwie 10 Praktika in 10 Monaten. Das fand ich jetzt wieder einen sehr spannenden Ansatz. Also geht es dir eigentlich eher darum, neue Märkte kennenzulernen oder auch für dich persönlich jetzt irgendwie neue Themen und Tätigkeiten aufzunehmen?
Also es ist so, ich mache mir jedes Jahr Challenges, schon immer. Also ich überlege immer so Richtung Ende des Jahres, was ist bisher in meinem Leben so ein bisschen zu kurz gekommen oder mit was will ich mich noch beschäftigen, und dann baue ich mir da Challenges draus, weil das dann halt für mich auch so ein bisschen gamificated ist und mich selbst halt so ein bisschen mehr motiviert, das auch umzusetzen. Letztes Jahr waren es tatsächlich diese 10 Praktika, weil es mich einfach interessiert hat, nach 25 Jahren Thomann mal andere Firmen auch von innen kennenzulernen. Dieses Jahr mache ich 10 Scheine, einfach so, weil ich da Lust drauf habe. Ich habe letzte Woche einen Staplerschein gemacht, den hatte ich irgendwie seit 20 Jahren auf meiner Bucketliste.
Cool.
Genau, und ich habe da 43 Challenges oder so dieses Jahr, also ich verbringe da schon auch einiges an Zeit mit. Und genau, mich interessieren einfach andere Geschäftsmodelle, andere Unternehmen, andere Firmenkulturen. Es gibt auch vieles, wo ich denke, das hat Thomann nicht so gut gemacht. Und genau da interessieren mich jetzt halt auch Companies, die genau diese Bereiche vielleicht besser hingekriegt haben oder Herausforderungen. Und ich lerne halt unglaublich spannende Leute kennen auch. Und es macht mir halt eine Freude, mir anzuhören, wo stehen die, wo stehen ihre Unternehmen, was haben die gerade für Struggles oder Challenges. Und viele fragen mich natürlich auch und quetschen mich aus, wie ich das bei Thomann gemacht habe, was mir halt auch so ein bisschen schmeichelt, tut einfach gut. Und ja, das finde ich mega, macht mir mega Spaß, hat jetzt auch überhaupt nichts mit Kohle zu tun, sondern ist einfach halt jetzt eine tolle, spannende Zeit mit vielen Möglichkeiten und vielen Eindrücken. Und ich liege irgendwie jede Nacht wach irgendwie mit ganz, ganz vielen Ideen und Problemen von anderen Leuten im Kopf. Es ist ultra, also es ist echt super.
Toll. Also das ist einfach freiwillig die eigene Bubble verlassen, es ist ja eigentlich sogar ein Luxus, ne, um das mal ganz klar zu sagen, also diese Reise zu gehen. Du bist ja auch wirklich ein digitales Original, deswegen haben wir dich ja überhaupt hier im Interview, weil du halt sehr, sehr früh schon sehr digital gedacht hast und damit ja auch offenbar sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs bist. Ich habe mal eine Frage, was sagst du denn zu diesen ganzen Themen, die gerade so durch die LinkedIn-Bubble, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß gar nicht, ob das so deine Bubble ist, aber meine ist es im Moment ganz krass, dass das ganze Thema Metaverse, NFT, Web3, siehst du da eine Chance für zum Beispiel die Musikbranche oder ist das eher gerade mal so ein Hype?
Also es sind definitiv Hypes, und mir fehlt speziell bei NFTs auch noch so diese Killer-Anwendung. Mhm. Also wenn ich jetzt tatsächlich mir einen Notarbesuch sparen könnte, weil ich irgendwie eine Apostille oder einen Kaufvertrag irgendwie über NFT abbilden könnte, wäre super. Aber mir einen JPEG von einem Affen zu kaufen für viel Geld ist für mich jetzt noch nicht wirklich irgendwie eine Killer-Anwendung. Mhm. Metaverse ist für mich ehrlich gesagt nichts Neues. Es gab Second Life, es gab Minecraft, oder gibt Minecraft, es gibt viele andere Dinge. Ich sehe keinen Grund, warum es irgendwann nur ein Metaverse geben sollte.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich sehe ganz viele Möglichkeiten für coole Metaverses, auch Metaverses, in denen es Spaß macht, viel Zeit zu verbringen oder vielleicht sogar sein Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Kann ich mir viele Cases vorstellen, ist aber jetzt für mich auch jetzt nicht so ein Game Changer, dass ich sage, Na, ich werde jetzt zum Hippie, weil ich denke, irgendwie, wir werden sonst alle irgendwann im Metaverse rumhängen und Zuckerberg unsere Daten geben oder so. Und damit ist es die Gesellschaft zu Ende.
Ja, damit ist es auch nicht getan, den Namen umzuändern, da hast du recht. Also, das stimmt.
Ist das so grundsätzlich mit diesem ganzen Marketing-Spektakel? OMR haben wir ja eben schon angesprochen, aber Hamburg hat ja da eine Invasion der Marketer irgendwie erlebt und aller Angehörigen. Wie beurteilst du jetzt, sag mal, auch mit deiner jahrzehntelangen Berufserfahrung im Endeffekt solche Nummern irgendwie? Hilft das jetzt wirklich irgendwie dem Business weiter, so ein Format? Oder ist das eher so Kuschelrock für Leute, die so kurz vorm Burnout-Syndrom stehen und sich darüber nochmal motivieren oder so?
Ne, also OMR fand ich eine mega Gaudi. Irgendwie war jetzt so ein bisschen grenzwertig, echt viel los, also von allem ein bisschen zu viel. Ja. Aber ist mir lieber als andersrum. Ich fand's cool. Ich fand die State of the Internet Keynote vom Philipp fand ich grandios. Also finde ich schon echt cool zusammengefasst, was gerade so die Trends sind. Nee, also ich, wie gesagt, es war ein bisschen zu viel von allem, ne? Also war ja im Prinzip alles eine lange Menschenschlange, irgendwie eine Polonaise quer durch die Hallen. Ja. Aber ist jetzt auch nicht einfach, irgendwie halt unter 25 möglichen Themen immer irgendwie eins auszusuchen, wo man als nächstes irgendwie sein will. Das ist schon echt viel. Aber ich find's sau cool. Und ich finde auch, die Branche braucht das. Die Branche muss sich irgendwie ab und zu mal selbst feiern und irgendwo muss man sich auch, wenn man die Speerspitze der Innovation in der Gesellschaft sein will, muss man irgendwie auch solche Formate, denke ich, und braucht es auch solche Formate.
Ja. Ja, total. Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, dieser Run hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich klar, 2 Jahre zu Hause, Corona alleine, kein Austausch, nur digital, ne, da war das Format genau richtig. Und Philipp ist ja auch ein unfassbar untriebiger Mensch, ne? Genau. Also er hat eigentlich zur richtigen Zeit genau das Richtige gemacht und ich glaube, von dieser Menge an Menschen war, glaube ich, selbst die OMR überrascht, ne? Also das hat ja, also ja, Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Also alles gut gemacht, Philipp.
Jetzt hast du ja so ein paar Unternehmungen aktuell auch laufen. Magst du da so ein bisschen uns mitnehmen? Ich habe gesehen, Performance Marketing bist in Aschaffenburg noch beteiligt, glaube ich, ne?
Genau, also ich bin letztes Jahr schon Mitglied geworden im Business Angel Verband Deutschlands und im Hamburg Startup Verband. Dadurch habe ich schon mal ziemlich viel mit Startups zu tun seitdem, was echt mega, mega spannend ist und echt meine Freude ist, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ich bin Geschäftsführer einer Holding in Aschaffenburg, die auch ganz coole Ventures hat. Macht mir auch Spaß, da irgendwo so ein bisschen mit meiner Erfahrung reinzugehen. Ich habe noch ein paar Companies, die ich berate. Vorhin gesagt, bei euch ums Eck in Iserlohn. Mhm. Die Coding Pioneers, eine coole Entwickler-Company, sehr, sehr jung, stark gewachsen. Den helfe ich so ein bisschen bei der AGA, Teamentwicklung und so. Genau, das macht mir Spaß. Und dann habe ich halt auch ein paar größere Unternehmen, einfach damit ich halt nicht den Anschluss verliere, Corporate-Themen. Und auch so ein bisschen halt so einen Ausgleich habe zum Startup-Leben, habe ich noch ein paar größere Companies, die ich auch berate und bin jetzt gerade so auf dem Sprung in 2 Beiräte. Und dann reicht's mir aber auch erstmal. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon teilweise echt ein bisschen damit zu tun habe, Kontext zu switchen zwischen den einzelnen Companies. Ja, das hatte ich zwar vorher auch, aber da war es halt, ein Unternehmen, waren 47 Teams, aber ein Unternehmen, eine Vision und so halt so ein bisschen alles meine Welt. Und jetzt sind es halt unterschiedliche Unternehmen, das ist schon teilweise ein bisschen anstrengend für die Birne. Genau, das heißt, ich werde jetzt auch erstmal dann nichts mehr annehmen und erstmal gucken, irgendwie, wie ich so klarkomme. Aber es macht mir mega Spaß.
Aber schon stärker auf der Beraterebene jetzt ein Stück weit auch aus dem Operativen dann eher raus, oder?
Nee, ich mache operativ noch relativ viel Data. SQL ist halt so ein bisschen mein Steckenpferd. Viele Sachen bei Thomann sind von mir. Die kann ich niemandem übergeben. Ich baue für verschiedene Data Warehouses, RPAs, also automatische Prozesse. Das macht mir Spaß, macht Auswertungen für einige Companies. Das mache ich noch operativ und dann bin ich so ein paar Projekte noch mit drin, wo ich einfach halt einen Mehrwert bringen kann, wenn ich operativ mitarbeite, aber es ist nicht so viel.
Wahnsinn, ey. Sehr, sehr, sehr umtriebig. Wahnsinn, Sven. Sag mal, was glaubst du denn, was wird der nächste heiße Scheiß? Ich meine, ich frage das immer irgendwie jedes Mal. Das kann man ja auch leider nur, wie soll ich sagen, in eine Kugel gucken. Aber sagen wir mal so richtig, ich meine, das ist immer ein bisschen fies gesagt, ne? Also das iPhone war ja mal so der richtige Knaller. Hm. Was glaubst du denn, wo die Reise hingehen wird? Was glaubst du, wird das nächste Hot-Ding?
Ey, echt schwer zu sagen. Also ich hätte vor 2 Jahren wirklich auf Live-Shopping getippt, weil es einfach cool ist und in China echt groß. Mhm. Hier hat es halt nicht wirklich Fuß gefasst, weil halt Teleshopping irgendwo zu nah dran ist wahrscheinlich. Mhm. Ich vermute schon, dass das YouTube-Shopping, TikTok-Shopping, Pinterest-Shopping und Instagram-Shopping einfach groß wird und dem Web, den klassischen Webshops, so ein bisschen den Rang abnehmen könnte, ja. Zumindest in einigen Kategorien.
Ja.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist halt wirklich digitale Celebrities, also halt
wirklich Immagramm oder sowas, ne?
Genau. Ja. Und AR, also in USA hast du ja die Footballspiele, die übertragen werden im Fernsehen, die hast du auf normalen Kanälen und auf Nickelodeon. Und in Nickelodeon, wenn ein Touchdown passiert, wird halt über AR, wird irgendwie, kommt eine Slime-Kanone oder irgend so ein Spaß, der halt einfach nochmal zusätzliche Action quasi bringt für die Kids. Ich denke, die Generation, die so aufwächst, die hat auch überhaupt keine Lust mehr auf normales, non-fake-Real-TV.
Ja.
Ähnlich wie halt einfach man sich auch an Instagram-Bilder mit Filter und so gewöhnt und irgendwann nichts mehr Normales wird. Also ich denke
Ich glaube an sowas auch. Also ich glaube ja immer noch an das Gadget-Brille, also jetzt nicht VR, also geschlossen, sondern tatsächlich Brille und dann mit tatsächlich digitalem Inhalt über die realen Welt. Das ist so meine Idee von dem, was, glaube ich, the next big thing sein könnte. Also wo man dann tatsächlich nochmal ganz neue Welten aufmacht. Also zum Beispiel jetzt auch im Shopping-Bereich, dass du tatsächlich in einen echten Laden gehst und die Dinge, die jetzt nicht vor Ort vorhanden sind, du dann über die Brille aber trotzdem wahrnimmst und siehst und trotzdem kaufen kannst. Oder, gibt ja ganz viele Beispiele. Oder zum Beispiel tatsächlich ein Echtzeitfilter über das Gesicht, was dir dann via Instagram sogar die Person in Echtzeit über die Brille mit dem Filter darstellt und so. Also ich glaube, das könnte nochmal spannend sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist technisch auch eine riesen Herausforderung. Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das nächste Ding sein könnte. Aber wie gesagt, das ist ja vor 2 oder 3 Jahren hat man gesagt, also Audio, ne, also Audiokommunikation, also Alexa und Co., das wird der große heiße Scheiß. Ich meine, man muss ja dazu sagen, eigentlich ist es ja auch fies, ne? Weil es ist ja nicht so, das iPhone in der Vorstellung und das iPhone jetzt sind ja auch schon Riesenwelten. Das hat sich unheimlich viel getan. Aber die Geschichte dieses Gadgets ist jetzt eigentlich auch schon auserzählt, ne? Also, wie willst du es jetzt noch? Also, du kannst jetzt nur noch das Display besser machen, klappbar machen und was auch immer, ne? Aber ich denke da, naja, ich bin mal gespannt. War mal nur so eine Frage, wieso deine Meinung zu den Themen ist. Cool.
Ja, also ich denke auch, dass die Gesellschaft jetzt so ein bisschen nicht innovationsmüde ist, aber es ist schon so, dass glaube ich auch die Gesellschaft jetzt weit genug fortgeschritten ist, dass ein bisschen trennen kann, was wird disrupted, weil es wirklich ein Problem löst, und was wird disrupted nur weil es geht.
Ja, also, ja, richtig.
Es gibt viele Technologien nur weil sie möglich ist, aber so jetzt wirklich Sinn. Es ist gar nicht so groß da und ich glaube, das sind dann Sachen, die dann vielleicht in Zukunft dann auch eher abgelehnt werden. In der Hoffnung, dass halt sich dafür andere Sachen durchsetzen, die halt wirklich was bringen, die irgendwie die Welt verbessern, die Umwelt retten, Tiere retten und so weiter.
Das stimmt. Das stimmt.
Während halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Ad-Technologie, die man ein Auto verkaufen will, das ist halt irgendwie keine Innovation mehr.
Ja. Ja. Da gebe ich dir recht. Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Und ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben ja, sagen wir mal, wir reden ja immer schon, wir reden ja, glaube ich, seit 20 Jahren über Digitalisierung. Und wenn wir uns mal die reale Welt angucken und da, wo wir immer noch stundenlang stehen, Zettel ziehen müssen, auf irgendwelche Displays, wann bin ich dran, gucken müssen. Und da gibt's ja eigentlich noch genug zu tun, ne, anstatt so weit in die Zukunft zu gucken. Ne? Also ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Aufholarbeit, was unser normales alltägliches Leben angeht. Da denke ich, gibt's noch eine ganze Menge zu tun. Und ich gebe dir auch vollkommen recht. Das geht mir auch so. Es gibt auch gerade bei dieser Vielfalt an Digitalangeboten auch eine Sehnsucht nach mal wieder was Realen, nach Natur, nach zurück. Ne? Also nach, das ist ja immer so, ein Trend hat immer einen Gegentrend, ne? Und das nehme ich halt auch ganz stark wahr.
Ja, ist ja auch mal auch teilweise eine Zeiterscheinung oder ähnlich wie in der Musik, wo man das Gefühl hat, bei neuen Songs irgendwie, die hast du alle schon vor 20, 30 Jahren mal gehört. War vor ein paar Tagen ja auch bei Shopware auf den Community Days und die reiten jetzt ganz stark das Thema Co-Shopping und dann dachte ich, das hast du Anfang des Jahrtausends eigentlich auch schon hinlänglich gehört, wird jetzt als der neue heiße Superscheiß verkauft.
Ja.
Also wenn man dann ein bisschen länger unterwegs ist,
kommen die
Innovationen dann auch eher aus der Restekiste, dass man mal guckt und sagt, was gab's da früher irgendwie.
Ja. Das hast du ja überall. Also Metaverse ist ja nichts anderes, hat der Sven ja vorhin schon gesagt, genauso wie VR. Ey, VR gibt's seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren wird mir erzählt, das ist der heiße Scheiß. Ne? Also das ist ja wirklich so. Diese Brillen gibt's schon Ewigkeiten. Also damals mit SGI, also Silicon Graphics, war unbezahlbar.
Ja.
Und dann, also ja, aber trotzdem setzt es sich einfach nicht durch. Das ist, ob man will oder nicht.
Aber es ist ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel bei VR gibt es ja coole Anwendungen. Du kannst Höhenangst damit bewältigen. Du kannst Angst vor Reden in Gruppen oder so. Es gibt ganz viele, viele psychologische Probleme, die du mit VR super cool lösen kannst. Und für die Leute, die es brauchen, gibt es noch Porno. Es reicht einfach. Es reicht. Man muss, glaube ich, nicht dem Rest der Welt einreden, dass man VR braucht, nur um scheiß Brillen zu verkaufen.
Ja, richtig.
Sorry, ich habe scheiß gesagt. Aber
ja, alles gut. Alles gut. Ja, natürlich. Da ist ja auch richtig.
Einmal pro Folge ist das drin.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ja. Also es ist so ein bisschen der Effekt wie bei 3D-Fernseher. Es ist okay, wer es braucht, kann sich sowas kaufen. Aber so
es wird aber nie kommerziell sein, das sehe ich absolut genauso.
Das ist ein gutes Beispiel, habe ich mir damals auch, kann ich mich gut erinnern, mit diesen komischen Shutterbrillen oder sonst was Fernseher gekauft, irgendwie 8 Wochen lang mich daran erfreut und danach war es das Hochauflösungsthema, was dann auch wirklich spannend war. Und die Brillen, die verrotten irgendwo jetzt.
Ja. Ja, aber auch das wird kein Ende haben. Ne? Also irgendwann gibt es da einen Fernseher, wo du keine Brille mehr brauchst, dann wird das wieder gehypt, das ganze Thema. Und dann nervt es dann doch irgendwann. Also naja, so ist das halt, ne? Mit Technologie.
Oder es gibt irgendwann halt eine Metaverse-Technologie, wo ich dann wirklich irgendwie beim letzten Konzert von Prince oder beim letzten Konzert von Motorhead mittendrin sein kann, auf der Bühne rumlaufen, während die spielen. Oder so. Und dann habe ich einen Killer nutzen. Oder ich habe bei ImmoScout eine virtuelle Begehung von einer Immobilie oder bei Expedia eine virtuelle Begehung von einem Hotel oder einem Strand, der schon längst weggespült wurde. Das sind Killer-Features für mich. Ne?
Absolut, da bin ich auch bei diesem AR und bei diesem Brillenthema. Genauso sehe ich das auch. Ich meine, ich sag mal so, ABBA hat ja jetzt diese erste tatsächlich Avatar-Show gebracht. Das ist ja eigentlich genau der Weg in diese Richtung. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt leider nur die Bilder auf YouTube gesehen, aber die fand ich beeindruckend. Ne? Und alle Leute, die da interviewt worden sind, die haben gesagt, also du weißt, das sind keine echten Figuren, ne? Aber das hast du innerhalb von 2 Minuten vergessen. Ne?
Genau.
Und ich glaube, das wird nochmal ein richtig spannendes Ding. Da hast du vollkommen recht.
Genau.
Ja. Leute, wir sind bei 38 Minuten. Wir haben ja so ein 30 Minuten.
Und einmal noch ganz kurz, bevor wir ganz rausgehen, ist natürlich jetzt, bricht gerade diese spannenden Aussichten. Aber du bist ja nun auch im Bereich Performance Marketing weit und unterwegs. Mhm. Google hat ja gerade wieder neu irgendwie seinen Algorithmus ausgerollt. Wie sieht das für Unternehmen, die nicht GAFA sind, eigentlich so künftig mit der Sichtbarkeit und diesen Sachen aus? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck jetzt, dass es bei Google so ein bisschen in die Richtung geht, wie die sie ja mit den Verlagen schon mal durchgezogen haben, dass sie sagen, eigentlich können wir die ganzen Ergebnisse, den tollen Content ja auch bei uns schon irgendwie vermarkten und zeigen. Dann braucht ihr nicht mehr auf die lästigen anderen Sachen gehen. Zieht sich das jetzt für das Restangebot deiner Meinung nach auch so durch, oder?
Naja, Google hat ja schon mehrfach den Versuch unternommen, irgendwo so ein bisschen das Web zu hijacken und sich einzuverleiben. Der letzte Versuch ist meiner Meinung nach mit AMP gescheitert. Und klar, wenn ich Google wäre, würde ich auch versuchen, so einen Walled Garden zu haben wie WeChat oder Facebook würde versuchen, halt möglichst viele Inhalte in meinem eigenen Mikrokosmos zu haben. However, Google ist halt ein Webindex und das Web zu kapern, es wird schwierig werden. Und vielleicht kann es auch sein, dass das Web irgendwann mal verschwindet, noch bevor es Google schafft, sich das einzuverleiben. Also heißt es nicht irgendwie, also Webshops, glaube ich, wird's geben, solange es Online-Shopping gibt. Aber jetzt so der Rest im Web, kann schon sein, dass der mal irgendwann für die nächste Generation nicht mehr so relevant ist.
Ist ja jetzt schon so, ne? Genau. Ist ja jetzt schon so. Ja, das stimmt.
Genau. Und was die Sichtbarkeit von Companies angeht, ist halt total schwer zu sagen. Inzwischen ist, also das ganze Internet ist ja irgendwo eigentlich trotzdem nicht kommerziell und werbefinanziert. Und solange es halt nicht kommerziell werbefinanziert ist, wird es auch immer Möglichkeiten geben, für Leute mit Budgets Reichweite zu kaufen. Und die größte Gefahr sehe ich da eigentlich halt bei Leuten wie Apple, die halt nicht an Reichweite verdienen oder nichts an Werbung verdienen, weil die haben halt kein Interesse, irgendwie Reichweite zu verkaufen. Ne? Ja. Aber wohin das Ganze führen kann, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Also ob jetzt die Welt untergeht, weil Apple Maps nie irgendwie bezahlte Ads hat, haben wird, dass das ist total schwer zu sagen. Mhm. Und am Ende des Tages kann es sein, dass sich Internetreichweite überhaupt nicht mehr lohnt. Da müssen halt Shops wie Thomann an jeder Ecke einen Pop-Up-Store öffnen oder eine Plakatwand oder so buchen. Dann ist es halt so. Oder muss eine eigene Netflix-Serie drehen.
Ja, genau, oder Social Media noch, naja, genau, oder irgendwie, also die Social Media Kanäle eben mit den Shop-Angeboten befüllen. Das sehe ich auch so. Also im Moment ist es ja tatsächlich so, das merkt man ja an seinem eigenen Verhalten, ne? Also dass die Relevanz von Webseiten und Google-Suche auch echt nachgelassen hat, ne? Muss man wirklich sagen.
Genau.
Das stimmt. Ja. Jetzt aber, wir sind jetzt bei 42 Minuten, also wie gesagt, wir haben dieses 30-Minuten-Format und Sven und ich haben im Vorfeld schon relativ lange gequasselt.
Da hat ja niemand was davon.
Ja, das ist richtig, da hat niemand was davon.
Aber von allem anderen.
Sven, es war uns ein Fest, eine solche digitale Größe hier bei uns im Gespräch gehabt zu haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du das nächste Mal in Iserlohn bist, bei den Coding Pioneers, die übrigens ein sehr geiles Logo haben, habe ich gerade gesehen. Dass wir uns vielleicht mal persönlich treffen auf dem Käffchen, da würde ich mich sehr freuen.
Gerne, danke für die Einladung. Und ja. Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Klasse. Und ich wünsche euch schönes Wochenende und
allen Zuhörern
auch. Das wünsche ich mir auch. Ja, perfekt.
Danke. Okay. Also ich stoppe jetzt gleich im Podcast, gehe aber noch nicht raus, Sven, ja?
Jo.
Alles klar, bis dann, ciao.
Okay, bis dann, tschüss.